Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Heute geht es bei uns um Beziehungsarbeit. Zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Malgruppe, Mensch und Museum.
Museen sind eigentlich unmögliche Orte für das, was ich mache. Das sind ja Hochsicherheitsfestungen. Und dort dieses Haus mit Räumen komplett zu verwandeln, ist sicherlich eine große Herausforderung.
Sagt Gregor Schneider. Der hat nicht nur 2001 den Goldenen Löwen von Venedig für seine Arbeit gewonnen. Er ist international erfolgreicher Bildhauer und Bühnenbildner. Seine leeren Räume konfrontieren unausweichlich mit Lebensfragen. Mehr mit und über ihn im Verlauf der Sendung. Vieles, um das es jetzt geht, ist längst schon keine Science-Fiction mehr. Auf dem Titelblatt des Buches der künstliche Intelligenzspezialistin Kenza Aizi Abu unter dem Titel Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert, da ist die Autorin mit Pepper abgebildet. Pepper, das ist kein Salz- oder Pfefferstreuer, sondern ein Roboter und da legt Kenza ihren Ellbogen verständnisvoll auf dessen Plastikschulter. Sie versteht sich selber nämlich auch als eine Art Beziehungsratgeber für eine neue Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine. In unserer Serie Köpfchen, Spielarten der Intelligenz, habe ich sie gefragt, ab wann sprechen Sie denn eigentlich von emotionaler, künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist ein Fachbereich sozusagen der künstlichen Intelligenz, der sich damit beschäftigt, Maschinen beizubringen, Emotionen bei den Menschen zu erkennen oder Emotionen von Menschen zu erkennen, ne, basierend auf der Mimik, Augenbewegung, Sprache und ein paar andere Merkmale. Und das heißt, es geht weniger darum, dass die Maschine selbst Emotionen irgendwie spürt oder ausdrücken kann. Eigene Emotionen kann eine Maschine nicht haben, das ist ja nur eine Maschine. Aber es geht vielmehr darum, dass sie das bei den Menschen erkennt und entsprechend auch agiert. Also tatsächlich auch Nachahmen von Emotionen tun Maschinen.
In der Industrie, in der Gastronomie, in der Pflege sind Roboter ja schon präsent. Wo treffen wir bitte auf solche emotionale künstliche Intelligenz? Ich habe Ihr Buch gelesen, Sie geben auch Beispiele, also etwa in Callcentern oder bei der Versicherung oder bei der Hotelzimmerbuchung, bei der Bank. Sind das so Anwendungsbereiche?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, sehr oft ist es im Kundenservice, kommt das zum Einsatz und in der Form von Chatbots. Ne, also das sind ja diese kleine digitale Sprachmaschine sozusagen. Ne? Man kann entweder Text wirklich tippen, schreiben oder inzwischen sogar aussprechen. Diese Maschinen können inzwischen auch vom gesprochenen Wort oder von der Wortwahl, die man nutzt, auch identifizieren, wie man sich gerade befindet und entsprechend auch reagieren. Und die findet man in allen Lebensbereichen. Also überall, wo eine Webseite gibt, sage ich mal, gibt es einen Chatbot dazu, der diesen Kundenservice auch wahrnimmt oder unterstützt. Und das ist ein Beispiel.
Also wenn ich ärgerlich bin oder zornig in meiner Stimme, macht es keinen Sinn, mir ein neues Verkaufsangebot zu machen, sondern da müsse ich eher deeskalierend, sagen Sie. Das heißt, empathischer Kundenservice ist mit emotionaler künstlicher Intelligenz möglich und praktisch?
Genau, möglich auf jeden Fall und praktisch genauso. Denn es sind auch Bereiche, wo immer weniger Menschen gibt, die diese Berufe ausüben und gleichzeitig immer weniger Geduld auf Kundenseite gibt. Ne, also wir erwarten inzwischen, dass es eine 24/7, also 24/7 Bereitschaft gibt, ne, dass unsere Fragen sofort beantwortet werden, dass unsere Anliegen sofort gelöst werden. Und wir kaufen auch viel mehr im Netz, sodass eigentlich mit menschlichen Ressourcen gar nicht mehr stemmbar ist. Und deswegen baut man solche digitale Lösungen als Unterstützung.
Technologie ermöglicht es, dass Maschinen Emotionen erkennen, analysieren, klassifizieren, reagieren, jederzeit ohne Stimmungsschwankungen. Sie haben das gerade erklärt. Was bedeutet das bitte für das Machtverhältnis, wenn Maschinen uns lesen, aber wir sie nicht lesen können? Müssen wir zu Maschinenverstehern werden? Noch zugespitzter gefragt, lässt sich mit emotionaler KI auch überwachen?
Oh, das sind aber zwei verschiedene Themen. Also ich gehe erstmal auf die erste Frage ein. In meinen Augen ja, sie sollten schon auch Maschinenversteher werden. Natürlich ist da keine Erwartung, dass jeder Mensch wirklich das Programmieren versteht oder das maschinelle Lernen bis ins letzte Detail versteht. Aber ungefähr, ne, wie das funktioniert, das ist schon sinnvoll. Ja, dass man auch nicht die Gefahr geht, Sachen misszuverstehen oder misszuinterpretieren. Ne? Also wenn die Maschinen so gut schreiben können.
Sich in die Chatbox verliebt.
Zum Beispiel, oder glaubt, oh, das Ding hat schon eine Seele oder ein Bewusstsein, und weil das ist so schön geschrieben oder so. Nee, das muss man verstehen, damit das nicht stattfindet. Überwachung, wie Sie gefragt haben, na ja, das ist immer, es stecken immer Menschen dahinter. Ja, also die Technologie ist auch nur ein Werkzeug. Und es steckt immer ein Mensch dahinter, der dieses Werkzeug für einen bestimmten Zweck nutzt. Ne? Und das heißt, wenn es böswillige Absichten gibt, die wird man auch nicht vermeiden können. Ne? Die gibt es heute. Mit der Technologie ist natürlich nur die Gefahr, dass das Potenzial noch viel größer ist, eines Missbrauchs oder einer Überwachung.
Es ist kein Geheimnis. Sie sind als Autorin, Sie sind Ingenieurin, Sie sind eine vielgefragte Expertin, Sie sind marokkanischer Herkunft, Sie sprechen 6 oder 7 Sprachen. Meine Frage: Gesichtsausdruck und Stimme sind emotional analysierbar. Was schützt dann vor falschem Detektieren oder vor möglicher Diskriminierung bei älteren Menschen, Schwarzen?
Ja, absolut. Also diese 2 Aspekte sind sicherlich auch nicht ausreichend, um eine genaue Analyse der Emotionen zu treffen. Diskriminierungen können stattfinden. Wir haben ja auch den Fall, dass Emotionsausdrücke sehr kulturell bedingt sind. Ne? Es gibt einen Unterschied, wie man ein Lächeln, ne, im Mittelmeerraum, woher ich komme, ausdrückt, oder in Japan oder in Finnland. Das ist nicht 1:1 gleich, ne? Und diese Nuancen muss eine Maschine sozusagen auch verstehen. Das ist der erste Punkt. Und dann so zum Thema Diskriminierungen, klar, ja, also auch hier ganz klar, ja, denn die Maschinen lernen von uns. Und wenn Gesellschaften diskriminieren, dann lernt die Maschine das auch und kann sie reproduzieren, wenn man das nicht mit Absicht vermeidet. Also es gibt Methoden, die dazu führen, dass man Verzerrungen aus den Daten identifizieren kann und neutralisieren kann, aus den Modellen, aus den Algorithmen. Und dann hat man eine Maschine, die aus dem Maschinenraum sozusagen erstmal neutral handelt, die kommt da raus, relativ neutral. Und dann fängt sie an, wieder mit Menschen zu interagieren und lernt sie diese Diskriminierungen erneut. Und deswegen muss man auch im laufenden Prozess ständig korrigieren.
Sie schließen Ihr Buch mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Appell oder Aufruf und schreiben: Ich plädiere dafür, unsere eigene emotionale Intelligenz zu fördern. Ich plädiere für eine Förderung der rechten Gehirnhälfte. Also, Sie sagen, es bedarf künftig so etwas wie emotionaler Bildung?
Auf jeden Fall viel mehr Bewusstsein dafür und wie wichtig es ist als heute, als wir es heute haben. Ja? Wir haben uns die letzten Jahrzehnten viel mehr auf so Zahlen, Daten, Fakten fokussiert, auf das Rationale, auf das IQ, auf die Intelligenz, wie wir sie bisher heute kennen. Und inzwischen diese kognitiven Fähigkeiten, die wir bisher als hochwertig bewertet haben, die werden von Maschinen immer mehr übernommen. Und deswegen, wenn es darum geht, okay, wo bleibt der Mensch und was kann der Mensch besser? Und das sind ja weiterhin die emotionale Intelligenz. Und deswegen mein Plädoyer ist, die ist wichtig und die wird in Zukunft noch wichtiger. Und die sollten wir viel mehr trainieren. Ja, dass wir auch viel bewusster werden, dass wir Emotionen zulassen, ne? In der Schule, am Arbeitsplatz. Menschen sind Menschen, wir sind keine Roboter, wir haben Emotionen und die sollten wir viel mehr umarmen, diese Emotionen, also zulassen, akzeptieren und lernen, damit umzugehen, denn das ist genau das, was uns von Maschinen unterscheidet.
Noch ein letzter Punkt vielleicht, es gibt auch einen kulturellen Aspekt, nämlich Schwarmintelligenz zu fördern. Also flache Hierarchien und so weiter, ist auch sozialer Gewinn.
Absolut. Und das funktioniert auch nur gut mit einer hohen emotionalen Intelligenz. Ne? Also Menschen, die hochempathisch sind, die gut reden können und sich auf die anderen oder hineinversetzen können in anderen, die können natürlich dafür sorgen, dass Gruppen, also dass Individuen als Team oder als Gruppen zusammenarbeiten können. Ne? Und deswegen sage ich, es ist auch wichtig. Also das hat alles miteinander zu tun. Kreativität, Innovation, diese Gruppen, die Kollaboration, das entsteht alles, weil es diese emotionale Komponente gibt.
Woher weiß ich eigentlich, dass ich jetzt mit Kenza gesprochen habe und nicht mit Mrs. Pepper?
Ja, das wird immer schwieriger, ne? Ich hatte mal gehört, säßen wir jetzt zusammen, hätte ich Ihnen gesagt, geben Sie mir mal Apfel. Ich beiß rein.
Du bist in den Apfel, er ist verräterisch. Das gehört zur Kulturgeschichte. Kenza Aidz Siabo. Über Menschen verstehen, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Frankfurt ist ein Knotenpunkt, nicht nur für die Finanzwelt, sondern auch ein Internetknotenpunkt. Eine gute Lage also für das italienische Medienkünstlerpaar Eva und Franco Mattes, sich mit der digitalen Gesellschaft auseinanderzusetzen. In ihrem Ausstellungsparcours geht es im Frankfurter Kunstverein um Täuschungen, um Machtverhältnisse und Unsichtbares, um manipulierte Nachrichten, Ausbeutungsverhältnisse und Verhalten in sozialen Medien. Um Kommunikation im Museum zu zeigen, da muss das buchstäblich räumlich und skulptural werden. Im Frankfurter Kunstverein unter seiner Leiterin Franziska Nori wird digitale Kunst und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen gezeigt. Georg Imdahl hat sich das angesehen unter dem Titel Fake Views.
6 junge Leute berichten davon, was sie als sogenannte Content-Moderatoren auf Social-Media-Plattformen erlebt haben. Ihr Job bestand darin, alles zu löschen, was nach Gewalt, Hassrede, Pornografie, Terrorismus und so weiter aussieht. Weil sie zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet waren, sind es Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihre Geschichten erzählen. Offenbar ohne sonderliche Schulung werden diese Menschen bis zu 10 Stunden am Tag an einen Bildschirm gesetzt und mit allen Spielarten von sozialer, psychologischer und physischer Gewalt konfrontiert. Sie habe nicht gewusst, zu welchem Hass sich Menschen herablassen können, erzählt eine Frau. Eine andere fühlte sich irgendwo zwischen Rettungsdienst und Sozialarbeit. Wie wird daraus zeitgenössische Kunst? Eva und Franco Mattes lassen die Schauspieler als Influencer auftreten, die für Schminke werben. Während sie ihre Betriebsgeheimnisse preisgeben, legen sie Rouge auf und preisen Make-up an. Das Büro der Moderatoren verwandelt das Künstlerpaar in eine Skulpturenlandschaft, indem es die Arbeitstische hochkant stellt und die Bildschirme dahinter versteckt. Die Tischplatten erscheinen wie eine hermetische Abgrenzung. Es könnten aber auch abstrakte, moderne Skulpturen sein. Im Parterre grüßt wiederum eine zweibeinige Stoffkatze als milde, gruseliges Geschöpf. Vorlage dafür war ein Meme, das es im Netz zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat.
Ja, Franco und Eva Mattes haben eine sehr starke skulpturale Komponente. Sie sind auch mit Leib und Seele wirklich kunsthistorisch ausgebildet und sehen sich da in dieser Tradition einer kontinuierlichen, kunstgeschichtlichen, ästhetischen Entwicklung. Deswegen, das schätze ich sehr an ihnen, legen sie großen Wert auf die räumliche Inszenierung, auf das Ausstellungsdesign, was wir gemeinsam entwickelt haben. Zum Beispiel durchzieht von Anfang bis Ende des Ausstellungsparcours über mehrere Etagen eine gelbe Kabeltrasse alle Räume und verbindet alle Werke miteinander.
Sagt Franziska Nori, Direktorin des Frankfurter Kunstvereins. Die neongelben Datenautobahnen winden sich wie die Schlangen des Laokoon durch das Treppenhaus in die Ausstellungsräume. Durch die Kabel werden tatsächlich auch Bilddateien geschickt, die freilich unsichtbar bleiben. Auch diese Installation ist eine kluge, eine überzeugende Pointe in der Ausstellung Fake Views. Bei seiner investigativen Recherche arbeitet das Duo mit Journalisten zusammen. Es fahndet darüber hinaus aber eben auch nach formal-ästhetischen Settings, die die Erkenntnisse in eine künstlerische Sprache übersetzen. In ihrer jüngsten Arbeit bespiegeln Eva und Franco Mattes die Selbstinszenierung im Internet. Fraglos ein grundlegendes Phänomen unserer Zeit.
Und wir haben eine 22-jährige Iranerin, die unter dem Namen Zaha Tabar bekannt geworden ist. Und sie hat ein bisschen in diesem künstlerischen Habitus vielleicht einer Cindy Sherman begonnen, ihre Selfies zu verfremden. Und zwar sowohl über extremes Make-up, aber dann auch über Apps, über Skins, über Manipulation, digitale Nachbearbeitung ihres Selbstbildes.
In einer Slideshow sehen wir, wie die junge Frau in Teheran auf Instagram die Möglichkeiten der plastischen Chirurgie parodiert, sich leichenblass und spindeldürr als Zombie präsentiert, mit tiefen Augenringen, schauderhaft aufgepumpten Lippen oder schrillbunten Haaren. Damit erreichte sie eine 500.000 Follower. Angereichert ist die makabere Bilderfolge durch gehässige Kommentare, die der mutigen Frau entgegenschlugen, und mit leeren Schwarzbildern, die immer wieder kurz innehalten lassen. Das Spiel mit dem eigenen Selbst hatte gravierende Folgen für die Frau. Vor einigen Monaten war sie zu drakonischen 10 Jahren Haft verurteilt worden, kam dann aber wieder auf freien Fuß. Seitdem steht sie unter besonderer Beobachtung der Behörden. Dem italienischen Künstlerpaar Eva und Franco Mattes indessen dürfte es auch in Zukunft an Gelegenheiten nicht mangeln, Neuralgisches aus dem Netz zu fischen.
Berichtet Georg Imdahl. Eigentlich ist er, um den es jetzt geht, ein genialer Bühnenbildner. Nur die Oper hat ihn irgendwie immer noch nicht richtig entdeckt. Seit einem Vierteljahrhundert baut der bildende Künstler Gregor Schneider beklemmende Räume, die einmal belebt waren oder verlassen sind. Auf die Suche nach dem Abwesenden macht sich dann der Museumsbesucher, wenn er oder sie durch Räume und Installationen sich teils im Dunkeln tastet und irritiert geht, wie im Gedärm sich dann durchs Museum schlängeln. Er hat das bei der Ruhrtriennale in Bochum gemacht, er hat in Pullheim die versteckte Synagoge mit einem gewöhnlichen Einfamilienhaus komplett überbaut, unsichtbar gemacht und zeigt oft das Gespenstische unseres unbefragten Alltags. Sein Werk erhielt den Goldenen Löwen von Venedig und jetzt ist er mal nicht in Warschau oder Hamburg zu sehen, sondern in Heilbronn. Hören wir Yvonne Schoftka.
Alles ist anders bei dieser Ausstellung von und mit dem Bildhauer Gregor Schneider. Der 56-jährige Künstler hat nicht nur das Innere der Kunsthalle komplett verändert, auch seine Werke an sich sind sehr besonders, so Kuratorin Rita Teuber.
Den Besucher erwarten hier 3 Werkkomplexe, also aus unterschiedlichster Zeit, beziehen sich einerseits auf eine Videoarbeit, die sich beschäftigt mit Leben und Tod, mit Ankunft und Abschied, in deren Mittelpunkt steht ein Stück Straße, ein Nachbau aus Mönchengladbach-Reit, die er sozusagen transferiert hat nach Kalkutta. Die nächste Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, speziell dann aus seiner Perspektive, sind also wirklich dann künstlerische Arbeiten. Dann haben wir noch eine 3. Arbeit, Raumfolgen, die man hier erfahren kann, erleben kann, auf 2 Stockwerken.
Begehbare Skulpturen sozusagen. Und so beginnt der Gang durch die Ausstellung zunächst mit einer Fahrstuhlfahrt. Sobald sich die Türe öffnet, empfängt einen zunächst ein schwarzes Loch, in das man eintaucht. Es folgt ein kurzer Gang durch einen Flur, bis man vor einer einfachen Wohnungstür steht. Dahinter ein kleines Wohnzimmer, unmöbliert, grauer Teppich, bodenlange Gardinen, ein Lufterfrischer auf dem Fensterbrett. Die nächste Tür führt den Besucher in ein fast leeres Schlafzimmer mit schmalem Spiegelschrank, danach in ein weiß gekacheltes Bad mit Duschkabine, Klo und laufendem Wasserhahn. Gregor Schneider.
Und nach dem Badezimmer landet er in einem sogenannten Streaming Room, also in der digitalen Welt. Eine sehr bunte Welt, auch eine Welt, in der man sich beobachtet. Was mich so etwas umtreibt, ist der Begriff Entfremdung. Im Sinne auch von einer Freiheit, sich beobachten zu können. Also man hat einerseits eine Distanz zur Welt und entwickelt dadurch auch Kulturtechniken, um sich in einer entfremdeten Welt vermutlich auch wieder zurechtzufinden.
Symbolisch dafür steht der Streaming Room, den Schneider eigens für die Ausstellung in Heilbronn konzipiert hat. Die Betrachter sollen ihre Vorstellungen von Raum, Privatsphäre und Identität überdenken. Und so führt der Gang zurück abermals durch nachtschwarze Dunkelheit zum Fahrstuhl in die 2. Etage. Und dort findet sich der Besucher vor exakt der gleichen Tür, dem identischen Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad.
Sie werden ja sehen, was Sie dann da erleben. Begegnungen mit sich selbst, auch durch bestimmte Elemente. Man wird vielleicht verstört, verwirrt, vielleicht auch aggressiv. Was ist das für, was soll denn das? Ja? Aber es sind sehr, sehr interessantes, spannendes Erlebnis, was tief gehen kann, wofür man aber offen sein muss.
Offen waren auch die Ausstellungsmacher, denn wirklich alles in der Kunsthalle wurde auf den Kopf gestellt. Treppen gesperrt, Räume geschlossen, neue Räume installiert und das sogar vom Künstler selbst, der die Negation des Museums als Element seiner Arbeit versteht.
Museen sind eigentlich unmögliche Orte für das, was ich mache. Das sind ja Hochsicherheitsfestungen und dort dieses Haus mit Räumen komplett zu verwandeln, ist sicherlich eine große Herausforderung. Wenn ich einen Raum neu baue in einem Raum, wird der bestehende Raum unsichtbar. Dadurch, dass auch Räume sich drehen, decken, bewegen können, unmerklich, entsteht so etwas wie ein nicht mehr zu wissender Zeitraum. Also ich bin in der Lage, etwas zu bauen, was ich dann selber nicht mehr kennen kann.
Einfach so nebenbei erlebbar ist diese Ausstellung sicherlich nicht. Ein wenig Vorwissen braucht es schon. Und dann erschließt sich dem Besucher, was Gregor Schneider, der für seine rätselhaften Labyrinthe und Rauminstallationen bekannt ist, beabsichtigt. Und wie durchdacht und miteinander verwoben seine drei Ausstellungsräume sind.
In der Heilbronner Kunsthalle ist Gregor Schneider zu sehen. Sein Werk natürlich, Yvonne Schöftger berichtete. Der Name ist vergleichsweise jung, die Sache aber schon ein halbes Jahrhundert alt. Neben klassischen innerstädtischen Kulturorten wie Museum, Konzerthaus, Theater und Oper, da etablierten sich seit Anfang der 70er Jahre soziokulturelle Zentren. Berühmt unter ihnen ist die Wuppertaler Börse etwa von 1973. Ein erweiterter Kulturbegriff, der sollte die Gesellschaft demokratisieren und Kultur für alle ermöglichen. Auch Einrichtungen wie die Kulturpolitische Gesellschaft oder der Fonds Soziokultur wurden in den 70er Jahren gegründet. Mit der Soziokultur entsteht im Sommer 1973 die neue Kulturpolitik in Deutschland. Kulturpolitik als Teil von Gesellschaftspolitik. Ein halbes Jahrhundert ist das her und längst etabliert. Auch in schwierigen Zeiten wie der Pandemie. Der Bundesverband Soziokultur hat im Rahmen von Neustadt Kultur nach der Pandemie etwa 80 Millionen Euro an entsprechende Zentren und Initiativen ausgeschüttet. Mit Mechthild Eickhoff, der Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur, habe ich darüber gesprochen. Sie gefragt, was ist denn überhaupt Soziokultur und wann begann das in Deutschland?
Die Idee von Soziokultur ist, wenn man die beiden Begriffe auseinander nimmt, das Soziale und die Kultur und die Kunst wieder zusammenzudenken und zusammenzubringen. Das heißt, Kultur, wie man sie sich klassischerweise vorstellt, nicht nur in sogenannten großen Kulturhäusern wie Oper, Theater oder Museum stattfinden zu lassen, sondern tatsächlich aus der Gesellschaft und mit der Gesellschaft selber zu gestalten.
Kann man sagen, Frau Eickhoff, der Ursprung der Soziokultur von einem halben Jahrhundert liegt in der Reform und der Stadtentwicklungspolitik der 70er Jahre?
Ja, ich glaube schon. Also das ist ja auch die Geschichte des Deutschen Städtetages, der 1973, es geht jetzt um so eine westdeutsche Perspektive, dieses Papier verabschiedete und erkannte, Kultur trägt zu einer Stadtentwicklung bei. Legendär, würde man immer wieder herausholen. Also da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Was sind Kennzeichen von Soziokultur? Wenn ich jetzt fies und kritisch wäre, würde ich sagen, naja, das ist so alternativer Veranstaltungsbetrieb mit Fingerfarben, selbstgebackenes und gebasteltes zur Aufführung bringen. Das ist jetzt fies und gemein, wie ich das sage. Aber der alternative Veranstaltungsbetrieb ist doch ein wesentliches Kennzeichen von Kommunikations- und Kulturzentren, oder?
Ist es, auf jeden Fall. Und dazu gehört eben, Räume freizugeben, die man selber definieren kann und die nicht kommerziell sind. Das heißt, es gibt einerseits soziokulturelle Zentren oder Jugendkunstschulen oder Medienkulturhäuser, die sagen, hier ist einfach ein Raum, das heißt eine Infrastruktur, die können Bürgerinnen nutzen, um ihre eigenen Ideen von wir machen etwas zusammen umzusetzen. Das ist eins. Da kommt auch manchmal was mit Fingerfarben bei raus. Aber die Grundidee von soziokultureller Arbeit, die geht ja viel weiter, wenn man das weiter denkt. Wir haben im letzten Jahr als Fonds Soziokultur einen Preis verliehen zum Thema Nachhaltigkeit und der ging an ein Klimaparlament aus Hamburg, an den Verein Kunstasyl aus Berlin, der Streetwear Saved Item sich mit weggeworfener Kleidung in Berlin auseinandergesetzt hat und die sozusagen mit einem neuen Branding in einem temporären Shop verschenkt hat.
Frau Eickhoff, ich habe verstanden, selbstverwaltete Kulturarbeit in Stadtteilen, Bildungs- und Kulturelemente haben ja auch in Bebauungspläne dann gefunden, mit dem Ziel kultureller Eigentätigkeit und Bildung der Bürger. Lassen Sie uns einen Blick auf die Gegenwart werfen. Wie geht's der Soziokultur heute in Postpandemiezeiten, in der Migrationsgesellschaft? Sie haben in den letzten 3 Jahren aus dem Neustadt-Kulturprogramm 34 Millionen Euro verwendet. Was haben Sie damit gemacht?
Das haben wir in 2 großen Phasen ausgezahlt und das beschreibt auch, wie wir selbst als Fonds uns an eine quasi Verausgabung in dieser pandemischen Zeit, aber die vielleicht schon viel länger bestand, angepasst haben. Wir haben in der ersten Phase gesagt, wir machen weiter wie bisher, ganz platt, wir werden Projekte fördern, aber zu bestimmten Themen und haben aufgerufen, Netzwerkarbeit, Kinder und Jugendliche im Fokus, Pandemie, wie achten wir auf die? Wie gehen wir mit Diversität um? Wie gehen wir mit Digitalität um? Die Hälfte waren neue Antragstellerinnen.
Ich höre daraus, ein halbes Jahrhundert Soziokultur in Deutschland ist auch ein wesentlicher Beitrag zur kulturellen Demokratie dieses Landes.
Auf jeden Fall. Also natürlich, ich spreche und ich denke, es ist ein Kern von Demokratie, Menschen zu erreichen, wo sonst keine Kulturangebote sind oder andersrum, wo diese Menschen nicht hinfahren würden, wo eine bestimmte, das weiß man ja auch, Voraussetzung besteht, um das nutzen zu können. Sei es Mobilität, eine Busverbindung, sei es Geld, sei es einfach eine bestimmte Erfahrung mit sowas wie Hochkulturhäusern. Die soziokulturellen Initiativen gehen dahin, wo die Menschen sind und greifen deren Themen auf. Und das finde ich noch fast das viel Wichtigere, machen wieder so eine Wirksamkeitserfahrung deutlich. Das klingt alles so metamäßig, aber stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Stadtteil und dann kommt eine Initiative daher und sagt, wir machen die Landschaft zur Theaterbühne, eure Geschichten aus dem Ort zum Text unseres Theaters und das führen wir hier auf. Und dafür gibt es viele Beispiele, dass Kulturarbeit eben einfach die Ideen der Menschen braucht und dass die Menschen wieder ihren Ideen vertrauen. Infolgedessen sie aber auch aktiv werden können, also gestalten können. Das ist doch ein grunddemokratischer Ansatz.
Dezentral und schöpferisch. Mechthild Eickhoff, über 50 Jahre Soziokultur war das. Hier fehlen noch die Kulturmeldungen. Henning Hubert hat sie und da geht's los mit dem Welfenschatz.
In dem jahrelangen Rechtsstreit um den millionenschweren Welfenschatz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind die Kläger erneut gescheitert. Ein US-Berufungsgericht in Washington habe die Klage auf Rückgabe des Schatzes, güldenes Geschmeide aus dem Mittelalter, gestoppt und bestätigt, dass US-Gerichte dafür nicht zuständig seien. Das hat die Preußenstiftung mitgeteilt. Für sie ist die Restitutionsklage auch in der Sache unbegründet, weil der Verkauf des Welfenschatzes im Jahr 1935 kein NS-verfolgungsbedingter Zwangsverkauf war. Es ging um mehr als 40 Objekte des ursprünglich viel umfangreicheren Schatzes, den das Welfenhaus 1929 verkauft hatte. Einige Erben der jüdischen Händler, die 1935 den Schatz weiterverkauften, hatten den Verkauf für NS-verfolgungsbedingt gehalten. Zum Thema Klimaanpassung, wie mit den warmen Temperaturen in diesem phasenweise heißen Sommer umgehen. Da hat gerade nochmal das Kultusministerium von Baden-Württemberg bekannt gegeben, dass es hitzefrei an beruflichen Schulen und für die Oberstufenschüler und deren Lehrer an Gymnasien nicht gibt. Von diesem Beispiel, welche Anweisungen ein deutsches Kultusministerium gibt, zu einem südeuropäischen Kulturministerium. Ein kurzer Bericht aus Griechenland vom ARD-Korrespondenten Moritz Pompel, wie man dort gerade mit der Hitzewelle umgeht.
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick. Die Aussichtsterrasse der Akropolis, sonst bevölkert mit Dutzenden von Touristen, menschenleer. Das griechische Kulturministerium hat die Verwalter archäologischer Stätten angewiesen, wegen der Hitze tagsüber zu schließen. Auf der Akropolis ist von 12 bis 17 Uhr dicht. Unterhalb verteilt das griechische Rote Kreuz gekühlte Wasserflaschen an Passanten. Auch das griechische Arbeitsministerium hat spezielle Maßnahmen ergriffen. Wo immer möglich, sollen die Menschen im Homeoffice arbeiten. Für wen das nicht in Frage kommt, der kann Sonderurlaub einreichen. Bis zu 2 Tage im Jahr sind wegen der Hitze drin.
Zum Klimaaktionismus. In Regensburg hat ein Auftritt von Mitgliedern der Gruppe Letzte Generation gestern Abend die Premierenaufführung der Schlossfestspiele, Mozarts Zauberflöte, verzögert. Eine Frau in Warnweste klebte sich für ihren Klimaprotest auf dem Emmeramsplatz an ein großes, vorne schwarz verkleidetes Bühnenpodest. 3 weitere Personen waren auf dem Weg zur Bühne von der Security aufgehalten worden. Die Protestiererin wurde nach einer Weile samt meterlanger Bühnenverkleidung in den Seitenbereich gebracht. Eine ähnliche Aktion der Gruppe Just Stop Oil gab es bei der Eröffnung der Klassikkonzertreihe BBC Proms gestern Abend in London. Dies kommentierte die britische Kulturministerin so: Umweltfanatiker sollten Sportereignisse, Hochzeiten oder die Proms nicht unterbrechen. Meine Nachricht ist folgende: Lasst Menschen die Veranstaltung genießen, die sie lieben, und hört auf, euren eigenen Anliegen zu schaden. So Lucy Fraser auf Twitter.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Die extreme Hitze ist gleich auch ein Thema in den Informationen am Abend, so wie sie sich in Griechenland und Italien zeigt. Aber auch erhitzte Gemüter. Die Proteste gegen Rammstein-Konzerte in Berlin werden doch dann ein Thema sein. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende wünscht Michael Köhler.